Este podcast es una producción del Reino de las Voces.
I'm Howard Hamlin, managing partner at Hamlin, Hamlin & McGill, and I take great pride in conducting myself with the utmost professionalism. But today, I'm here to tell you that now and again, it's necessary to unscrew your collar bar, loosen your tie, and try a different approach. Personally, there's no better feeling than pulling on a pair of boxing gloves and stepping into the ring. Literally. I'm going to walk you through what I like to call the Hamlin Cognito uppercut. For the uninitiated, the uppercut is a close-range punch that sneaks up from underneath. Okay, ready your mind. The game is just as much mental as it is physical. Let's take a deep cleansing breath together. Good. Now, hold your punching arm straight out, then bend it towards you at a 90-degree angle. Shoulders up, chin down. Make sure your feet are positioned in a wide stance. Rotate your hips in an upward motion and propel your fist in the same direction. There you have it, folks. Bet you didn't see that one coming.
Damit willkommen zurück bei BTS Weekly, Folgenbesprechung, Staffel 6, Folge 2. Und meiner einer ist wieder dabei und auch der Sting ist wieder da.
Moin, moin.
Und der Daniel.
Ahoi.
Und der Erik.
Au, er hat mich getroffen. Hallo. Au.
Ja, das war eine von den Promotional-Videos. Aber es gibt, glaube ich, gar keine neue Staffel von dem Employee Training, also das waren glaube ich nur.
Ich glaube, da soll schon mal was kommen.
Ja, kommt da noch was oder also wenn?
Ich glaube ja. Ich habe gehört von, dass die es nochmal machen wollten.
Okay, na vielleicht kommt's noch. Und ja, wir starten mit News, einer kleinen News und zwar hatte ich vorhin auf Facebook beim Netflix der Netflix-Seite gesehen. Haben sie von ihrem eigenen Blog quasi netflixwoche.de einen Artikel gepostet und da auch bestätigt, dass Cliff Howard, also Ed Begley Jr. jetzt einen neuen Sprecher hat, nämlich Lutz McKenzie, weil auch Bodo Wolf, sein bisheriger Sprecher, in Ruhestand gegangen ist. Ja, schade. Lutz McKenzie kennt man als die Stimme von David Caruso aus CSI Miami oder auch Rowan Atkinson in einigen Serien oder Filmen. Und ja, das noch dazu. Habt ihr noch irgendwas, irgendwelche Nachreichungen, irgendwas, was euch noch eingefallen ist?
Nein.
Nö, bei mir auch nicht.
Nö, lass uns in die Folge starten.
Ja, euer Gemütszustand hat sich von gestern zu heute auch vermutlich auch nicht geändert.
Yay!
Und ja.
Bazinga.
Drehbuch, Vince Gilligan und Regie auch, Regie Vince Gilligan und Drehbuch auch Vince Gilligan, Peter Gould und Ariel Levine. Und ganz kurz gucken, ja, auch schon bei Better Call Saul, Writers Assistant, Production Staff, Production Assistant und bei dem Employee Training Dingen, da war sie Executive Producer.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, im Insider-Podcast ist sie dann auch mit bei diesem Slippin' Jimmy-Ding beteiligt.
Ja. Und damit.
Wo ich mal kurz in den Trailer reingeguckt habe, den du mir geschickt hast, da war irgendwie, hat es mir nicht so ganz zugesagt.
Das war irgendwie so. Irgendwer schrieb auch so, das erinnert an die Fake-TV-Sachen aus GTA 4 oder 5. ja. Nein, mal gucken. Soll ja irgendwie, also Datum stand ja Spring 2022. Also müsste ja jetzt demnächst irgendwie bald noch kommen, TM. Aber wir starten direkt in die Folge mit dem Opener. Nachos Mitbewohnerinnen, habe ich mal aufgeschrieben.
Das war ja sehr neutral formuliert.
Die, die eine schaut Fernsehen
Nacho.
Und die andere versucht den Domino Day nachzuspielen. Und ja.
Ratet mal, was ist der aktuelle Domino Day-Rekord?
Keine Ahnung.
Also der aktuelle, der ist von, ich glaube 2009 wurde das letzte Mal hier gemacht. Ist ja schon eine Weile her. Mhm. Und vor der Pandemie sollte es ja, glaube ich, 2020 wieder was geben. Und dann musste es ja, doch könnte es nicht stattfinden. Aber der aktuelle Rekord ist 4.491.863. Und ich habe auch noch mal 2004 geguckt.
Okay.
Also da, wo die Serie ja dann spielt. Mhm. Da, nee, 2003, also 2003 auf 2004,
ja.
Ist ja noch Anfang 2004.
Ja, genau.
Da sind es dann 3.850.000 rund.
Okay, ja.
Da hat es noch ein bisschen was vor sich.
Mhm. Ja.
Hat sie noch ein bisschen was zu tun. Kann sie ja jetzt, ne, sie soll ja jetzt so eine neue Wege beschreiten, ja. Mike und Tyrus und noch ein Gasthandlanger kommen herein. Und die Damen kennen die Herren, sie reagieren sehr, ich sag mal, ungehalten, sehr nervös und hatten bisher eher nicht so schöne Auseinandersetzungen oder wissen zumindest, dass es nichts Gutes bedeutet, wenn einer von denen da aufschlägt. Und ja, Mike erklärt ihnen, dass Nacho nicht wiederkommt, es tut ihm leid, also lässt ausrichten, ne? Und bietet den beiden Geld an und fordert sie auf, ja, jetzt ihre eigenen Wege zu gehen, möglichst weit weg. Und
das
ja.
Ist das erste Mal Karotte und Stick in der Folge.
Ja, genau, stimmt, ja. Im Deutschen heißt die Folge übrigens Zuckerbrot und Peitsche und Wein und Rosen war der Titel der ersten Folge.
Ach, die hat schon den deutschen Titel. Ich hatte nur auf Wikipedia geguckt, da standen die deutschen Titel noch nicht da.
Ja, ja, ich hatte auch geguckt auf Netflix, zumindest in der App vorhin, da stand der Titel der zweiten Folge schon auf Deutsch, der von der Netflix, nee, in der Wikipedia-Liste noch nicht.
Dafür stehen da ja. Titel für 3 und 4 schon da.
Genau, bei der IMDb gibt es auch schon Thumbnail und Titel für Folge 3. Rock and Hard
Herr
Place.
Schneider?
Ja?
Wie heißt denn die zweite Folge auf Finnisch?
Keine Ahnung.
Ich auch nicht. Schade eigentlich.
Wieso?
Hätte mich interessiert. Ich meine, die erste lässt sich ja relativ einfach herleiten, weil ne, Wein und Rosen sind halt in jedem Land Wein und Rosen in irgendeiner Form. Ja. Aber dieses Carrot and Stick ist ja,
so,
wie gesagt,
ist ja so ein Sprichwort-Ding, sie, ne? Ja.
Genau. Und da interessiert es mich dann schon, genau, wie das in anderen Ländern dann
da übersetzt. Kamst du jetzt auf Finnisch?
Ich mag Finnland.
Ich frage mal die Dunderklum bzw. den iPhone-Blog, ob die das wissen. und ja, ihr könnt ja mal gerne übernehmen kurz. Ich hatte gestern sowieso einen sehr langen Redenanteil.
Ich hatte auf alle Fälle vom Titel erst vermutet, dass das sich auf irgendwas, was Mike bezieht, der Titel bezieht. Aber das wäre dann wahrscheinlich schon ein bisschen wieder zu offensichtlich dafür, dass es Better Call Saul ist.
Möglicherweise. Aber was ich interessant finde, ist halt diese Tresoraktion, die da folgt, nachdem die Mädels hinauskomplimentiert wurden.
Mhm. Ja.
Ja. Also erst bohren sie das Ding auf, nehmen alles raus und dann stellen sie genau den gleichen wieder hin und machen wieder alles rein, bis auf den Zettel. Wo ich mir auch so denke, hä?
Ein Umschlag.
Was hat, ja. Und da denke ich mir so, was ist das für eine Aktion, was soll das bringen?
Ja, da können wir dann später zu kommen, glaube ich. Da
kriegt
das, glaube ich, so ein bisschen auf. Und wo Erik gerade sagte, das erste Mal mit Zuckerbrot und Peitsche oder Carrot and Stick, haben wir es ja hier auch, ist quasi das erste Mal und später, ja, also hier sehen wir jetzt erst das Zuckerbrot in dem Fall, ja, in dem da höchst professionell und sauber dieser Safe aufgemacht wird.
Nee,
und dann, ich weiß, was du meinst, mit den ja. Damen, das ja. Meintest du. Und jetzt hier mit dem Safe halt, die Zuckerbrot-Variante, wird der Safe Ja, professionell geöffnet werden sogar noch die Späne und Hobel, die da fallen, ja, beseitigt.
Und keine Spuren hinterlassen, alles andere wird ganz gelassen.
Genau, ich habe auch erst überlegt, so was warum? Soll das, warum? Und okay, irgendwas, also soll den Umschlag finden und soll aber nicht sehen, dass der Safe geöffnet wurde. Und ja, gut, aber ja, da kommen wir dann später zu. Man kann an der Stelle noch anmerken, dass Mike da so ein bisschen zögert, als er den Umschlag reinlegt, ne?
Mhm. Na, Mike handelt definitiv wieder seines Willens.
Genau. Das
ist halt ein Auftrag, den er machen muss.
Ja. Ja. Interessantes Detail ist, dass er den Ausweis von Nachos Vater einpackt und nicht zurück ins Safe packt.
Hat er beide?
Ja. Er hat beide in der Hand, legt den von Nacho zurück in den Safe und den von Vater
und den anderen
packt er selbst ein. Genau.
Ja.
Ja. Ja.
Da sieht man ja wieder schon nochmal gezeigt, dass er wirklich niemanden reinziehen will, der nicht im Spiel ist.
Also ja. Im Insider-Podcast haben sie halt so geklärt, dass Mike quasi gerade wieder seines Willens arbeiten muss. Er muss halt den Auftrag ausführen. Aber er versucht halt möglichst wenig Leute reinzuziehen, damit nichts zu tun haben, in dem Fall den Vater.
Ja. Dann kommt das Intro und wir sind dann wieder bei Jimmy und Kim in der Wohnung und Jimmy gibt gerade eine seiner komischen Stories zum Besten. Und die beiden gehen nochmal irgendwie die Pläne durch, was Howard angeht. Und Kim schlägt dann am Ende was vor, was Jimmy nicht gefallen wird.
Ja, die Wortwahl finde ich von ihr auch so gut. Ich habe eine Idee, aber du wirst sie hassen.
Ja, ja, ja. Das war kurz, danach
ja, ist Fotos. Brainstorm erst so ein bisschen rum und signalisieren ja eigentlich schon so ein bisschen, dass sie zwar irgendwie Clifford Main reinbringen wollen, aber nur quasi für den erstes Meeting, der darf nicht wirklich anbeißen und überlegen da so ein bisschen, wie sie das am geschicktesten anstellen.
Ja. Und dann geht's weiter. Und Fotoshow bei Gus.
Ja, Sichtung des Beweismaterials.
Ja, und da haben wir das, was wir gestern schon besprochen haben, mit den Zähnen, also den dentalen Nachweisen. wie war das Fachwort, was Tyrus da sagt? Auf jeden Fall, ja, scheint legen die Beweise nahe, dass tatsächlich Lalo tot ist und seine echte Leiche auch gefunden wurde und das.
Aber wie haben sie das mit den Zähnen gemacht? Das ist mir gerade nicht klar.
Naja, darf ich euch das mal erläutern?
Ja,
also zumindest meine Theorie dazu. Die Frau in der Hütte, die er besucht hat, wo er seinen, nennen wir es mal, Doppelgänger lagert. Und da hat sie doch gesagt, ja, mit den Zähnen ist jetzt alles bestens, wegen ihrem Zahnarzt.
Ja,
ich schätze mal, sie hat die Dinger nachgebaut, wie in dem Film mit Bruce Willis und dem Typen aus Friends.
Keine Ahnung, aber
die fälschen das Gebiss quasi.
Genau, das ist mir dann gestern aufgefallen. Moment mal, sie spricht nicht von einem kleinen Jungen, sondern von dem Typen.
Ja.
So, ich habe erst gedacht, sie spricht irgendwie von ihrem Sohn, den sie haben, den wir nicht sehen, aber nee, er spricht von dem Typen, von dem Bärtigen, der da reinkommt, ja.
Genau.
Interessant.
Und deswegen stimmt diese Dentalnachweisgeschichte auch.
Okay.
Cleverer Bursche.
Ja.
Ich weiß, das ist bei Star Trek, also bei den Cardis, die nehmen sich dann immer einen Zahn von dem, der im Gefängnis sitzt, als Beweisstück oder so. Hört man mal an Deep Space Nine.
Anschließend ruft der Bolzer an und meint, er hätte da irgendwie noch eine Idee, wie man den Frieden mit den Salamancas wahren könnte. Und das war dann soweit das mit dieser Szene.
Ja, das war eine sehr kurze Szene, auch irgendwie, Ja, was sagt die jetzt aus? Was ist jetzt Gastes Plan oder so? Keine Ahnung.
Ja, vorbereiten für eine spätere Szene. So.
Ja.
Könnt ihr mir vorstellen, dass Gustavo da schon grob eine Ahnung hat oder zumindest sein Plan ist so abklopfen, ob dann Lalo tatsächlich tot ist. Aber dazu später mehr, wie es in einem anderen Podcast heißt. Betsy is back. Wir sehen Jimmy, ja, wie er Halt macht an einem Container, in dem ein Tech-Services-Geschäft betrieben wird, mit einer auffällig bekannten aufblasbaren Freiheitsstatue.
Die tatsächlich aus alten Breaking Bad-Zeiten stammt.
Ist das die? Das
ist wirklich die, ja.
Das ist die.
Ja, habe ich doch gestern gesagt.
Nein,
und die also scheint irgendwas um die 10 Meter hoch zu sein.
Die beiden bestätigen gerade, dass auch die Requisite ist.
Das haben sie ja auch im Insider-Podcast erzählt, dass es die Dinger nicht so oft gibt und dass das eher eine, wie heißt das, Manufakturarbeit ist, handgemacht,
ja, genau nach Details. Dass das in-Universe dieselbe Figur ist wie bei Breaking Bad, das ja. Das, aber ne, dass dieselbe Requisite ist ein cooler Fakt. Habt ihr denn, also man sieht zwei bekannte Autos. Links natürlich das Auto der Kettlemans, rechts einen Pickup, den man kennen könnte, nämlich von dem älteren Herrn, der da gerade von Betsy bedient wird. Habt ihr den alten Mann erkannt?
Nee.
Auf den habe ich auch nicht geachtet.
Ja, den kann man nämlich kennen aus Breaking Bad, Ozymandias. Das ist der alte Mann, dem Walt den Pickup abkauft. Als Hank und Gomi erschossen wurden.
Der Typ, der mitten in der Wüste wohnt.
Genau, wo Walt sich mit einem Fass Geld voll da durch die Gegend rollt und dem dann halt ein Batzen Geld in die Hand drückt. Batzen.
Nur für Hunde, nicht für Katzen.
Den Jingle habe ich gerade nicht da.
Gott sei Dank.
Aber ich hatte ihn in irgendeinem anderen Soundboard, hatte ich ihn mal hier in diesem Podcast. Also wir hatten das schon mal von der Weile.
Du schweifst ab.
Anyway.
Ja, also der alte Mann, der kam mir vorher schon bekannt. Ich habe so überlegt, den kennen wir denn irgendwo her? Und hatte dann schon irgendwo was jetzt die Tage gesehen. Das kann ich auch von offizieller Stelle, dass das tatsächlich der ältere Herr ist. Und dann aber auch beim Recherchieren jetzt dafür gesehen, dass Leuten dieser Pickup auch aufgefallen ist. Und tatsächlich gibt's derselbe, nicht von den Rostflecken her, aber ja, es soll zumindest derselbe Truck sein, der da steht und ja. Nettes kleines Detail, und wir sehen dann bei dem Papier Text Services Copy Ding da, sehen wir gerade mal wieder ein Datum ins Bild gehalten und wissen, dass wir im Jahr 2004 sind.
23. Mai, um genau zu sein.
Vielleicht wäre es erwähnenswert, dass das so eine Art Steuerberatung ist, die Kettlemans da gerade betreiben. Mhm. Ja. Weil vielleicht ist nicht jeder des Englischen mächtig.
Er war eher so zwielichtig.
Ja. Achso, weil ich gerade so wieder so Störgeräusche in Stings Spur höre, nehmt ihr euch selber wieder auf?
Ja, ganz brav.
Ja. Nee, noch nicht.
Dann klick mal den Knopf. drück den.
Ich suche gerade das Fenster.
Soll ich irgendwo jetzt das Knöpfchen drücken?
Vielleicht können wir noch mal, weil auch ich nicht mehr ganz sattelfest bin, die Geschichte der Kettlemans kurz zusammenfassen.
Ja, natürlich. Inwieweit gerne.
Das aus der ersten Staffel war.
Noch kurze Anmerkung. Einige wollten, oder es wurde vorgeschlagen bei Audiodump, ob wir noch einen Recap machen können. Schwierig. Ich kriege auch nicht mehr alles zusammen. Vor allem nicht. Wann war
schaut
war
einfach jetzt und dann, fünf Staffeln,
und,
passt schon.
Ja, und dann ist es halt auch sehr viel irgendwie und wir haben nicht allzu viel Zeit. Die Kettlemans waren Jimmys erster Fall. Craig Kettleman hat ja ehrenamtlich als in der Kirche gearbeitet und das hat Betsy natürlich überhaupt nicht gepasst und haben halt immer fleißig Geld unterschlagen, ich glaube aus der Kollekte geklaut oder was, oder keine Ahnung. Und
was?
Ja. Wie, was? Was, was?
Was meintest du jetzt gerade den letzten Satz? Habe ich akustisch nicht vernommen, da war ein Knacken in der Leitung.
Welchen letzten Satz?
Na, den letzten Satz.
Den du gesagt hast vor der Kollekte.
Keine Ahnung.
Bezüglich welches also Geld verschollen sein sollte.
Ja, die haben da Craig Kettleman hat doch da ehrenamtlich für die Kirche gearbeitet. Und das hat Betsy nicht gepasst und sie haben von irgendwoher aus der Kollekte oder so Geld stibitzt oder was war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
War der Kämmerer von der Stadt.
Ja, oder ach nee, der Kämmerer von der Stadt.
Ja, deswegen hat er ja auch 1,6 Millionen unterschlagen. Genau. So viel hat die Kirche dann auch wieder nicht.
Ja, wenn der Kirche mal ein bisschen aus der Tasche nehmen, das reicht nicht für 1,6 Millionen.
Stimmt. Ja, gut.
Absolut.
Ja, und dann war ja die Story, dass Betsy immer gesagt hat, welches Geld? Welches Geld?
Es gibt kein Geld. Ja, genau. Ja. Und tatsächlich ja in dieser, das ist auch das Lustige, dass es bei den beiden ja genau umgedreht ist, ne, und Betsy die treibende Kraft ist und die Hose in der Beziehung anhat, während Craig eindeutig die Frau in der Ehe ist, um mal nach den alten nach den alten Geschlechterrollen zu gehen, sozusagen. So, ne?
Genau, und dann kommt ja noch diese ganze Sache nur angedeutet, also dann ist ja noch diese Sache mit Nacho, wo Saul den Tipp gibt und dann
genau,
ja, dann gehen die auf ihren Campingtrip und Saul findet sie gerade so noch wieder und
beim Streiten zerreißen sie die Sporttasche und darin befindet sich das Geld.
Ja, und da gibt es diese wunderschöne erste große Heist-Szene oder wie man es nennen soll, erste große Montage mit Mike und diesem UV-Spray und der tollen Musik in der ersten Staffel.
Ja, genau. Ja. Und auf jeden Fall, ja, wollten die Kettlemans, dass Craig irgendwie entlastet wird und auf gar keinen, also sie wollen auch keinen Deal und dass Craig auf gar keinen Fall in den Knast geht und er ist ja unschuldig und ihm hat nichts Unrechtes getan und ja.
Aber es gibt doch, dass sie Jimmy abspringen und dann zu Hamlin gehen.
Genau, zu Hamlin, zu HHM gehen, genau. Sagt halt auch Kim und sie da aber halt auch nicht das bekommen, was sie wollen. Und dann halt wieder zu dem Anwalt gehen, den man sich nimmt, wenn man schuldig ist, wie Betsy ihn ja vorher auch bezeichnet, ne?
Ja.
Und ja, offensichtlich geht das aber halt nicht so aus, wie sie sich das gedacht haben. Und Mr. Kettleman darf für eine gerade nicht genauere, bekanntere Zeit in den Knast gehen.
18 Monate.
Okay. Und,
deswegen ist er ja auch schon wieder draußen.
Mhm. Stimmt, ist ja nicht so viel Zeit vergangen. Ja. Und ja.
Sie haben alles verloren.
Ja,
ihre Kinder
müssen auf öffentliche Schulen gehen.
Ja, bei dem Satz, ihre Kinder müssen jetzt auf eine öffentliche Schule, da muss ich laut lachen. Und ich so, oh.
Wenn ich mich richtig erinnere, wenn sie den Deal genommen hätten, wären es, glaube ich, bloß sogar so 3 Monate oder so gewesen. Aber dann hätten sie ja das Geld geben müssen und so.
Genau, dann hätten sie das Geld abgeben müssen, ja.
Und dann sind sie alles losgeworden.
Ja. Genau. Und ja, jetzt sind sie eigentlich nicht besser geworden, sondern
schlimmer.
Betreiben ein Steuerberatungsservice und ziehen den Leuten dabei das Geld aus der Tasche, indem sie mehr berechnen, als tatsächlich nötig wäre. Und
oder eher, indem sie weniger zurückgeben, als zurückbekommen würden.
Genau.
Ja, die sacken sich die Hälfte ein und geben dann nur noch die Hälfte an den Auftraggeber zurück. Die Abzockerschweine.
Auf jeden Fall, Saul.
Und alles schön unter so einem.
Ja.
Alles schön unter so einer libertären Anmalung hier. Ja. Ja, Patriotismus, aber die nehmen euer Geld weg und ja, Steuern sind scheiße und sowas liegt da ja auch wieder alles drunter.
Habt ihr auch Betsys Anstecker gesehen? Diesen glitzernden Amerika-Flagger-Anhänger? Anstecker.
Ja. Der war ja nicht zu übersehen, ist auch oder?
Sehr pathetisch irgendwie. Also.
Das Pathetischste sind doch diese Tapeten da.
Ja. Ja, und vor allem finde ich es schön, wie Betsy, also zum einen, ihr kurz die Sprache versteckt, als Jimmy reinkommt und sie am liebsten ihn rausschmeißt und dann sagt so: Ja, wenn sie jetzt nicht sofort gehen, dann hole ich meinen Mann und der schmeißt sie raus. Und ich so, pff,
Okay, ja.
Ja. Und er freut sich erstmal, Jimmy zu sehen.
Ja, ja, genau. Und Craig.
Hallo, Jimmy.
Ja, genau. Hallo,
Mr. McGill. Ich habe dich
gesehen. Hallo, Mr. McGill. Ja, genau. Der freut sich voll. Und ja, naja, auf jeden Fall teilt er den beiden mit. Er wüsste da was, was Craig entlasten könnte. Und ja, verrät es den beiden aber nur, wenn sie unterschreiben, dass er wieder ihr Anwalt ist. Das tun die dann zunächst auch, nach einem kurzen Zögern und diskutieren miteinander.
Lang zögern, kann man sagen.
Oder? Oh ja, ja, stimmt, ja. Und dann deutet er bewusst durch ja ausschweifende Sätze an, dass der Anwalt, der sie damals vertreten hat, eine Person von Substanz ist. Und Betsy meint erst, was? Diese furchtbare Frau mit dem Zopf?
Ups.
Der und dann, nein, nicht Mr. Hamlin. Und dann, ach so, ja. Und dann Craig so, ja, aber er wirkte so, so eloquent und so energiegeladen. So,
Das ist nicht gut.
Genau. Und ja.
Und dann passiert, was passieren muss. Betsy verarscht Jimmy mal wieder, indem sie hinter seinem Rücken doch woanders hingehen. Und ausgerechnet, na, zu wem?
Zu Jimmy. Aber da kommen wir, genau, da kommen wir.
Aber das Ganze ist ja so gebastelt, das sieht erst aus, als wären es, ja, Jimmy verliert, dann kriegt er den kleinen Gewinn, dass sie das unterschreiben und dann verliert er aber wieder und eigentlich ist aber alles geplant.
Genau, genau, wie ich letzte Folge auch schon gesagt habe.
Er kennt seine Pappenheimer halt.
Genau, inzwischen.
Er lernt dazu.
Lernt er daraus und spielt das.
Nutzt das gegen die.
Genau, spielt die Karten halt genau so aus und weiß, wie die Leute reagieren. Und genau, dann wechseln wir. Kurz zu Nacho, der immer noch nervös in seinem Unterschlupf huckt.
Ich würde nicht sehr nervös sagen, sondern paranoid.
Ja, auch nachvollziehbar, ne? Also und ja, es klopft, zögert erst kurz und holt auch seine Revolver vor und dann guckt er aber und stellt fest, man hat nur ein Essen hingestellt. Und holt sich sein Essen, isst da kurz vor und guckt dann aber trotzdem irgendwie nervös raus und schielt da so ein anderes Gebäude, was wo die Fenster vernagelt sind mit Bretter und guckt da sehr, guckt da etwas genauer hin und
schon wolltest du gerade akribisch sagen?
Akribisch, genau. und hat, oder als beim ersten Mal gucken, hatte ich auf jeden Fall schon denselben Gedanken wie er. Da ist bestimmt jemand drin, der mich beobachtet.
Hatten wir den nicht alle?
Ja. War schon,
ich hatte beim ersten Mal noch nichts gedacht, aber jetzt beim Rewatch ist es mir schon aufgefallen, dass die Spalten schon eigentlich hätten auffallen können, dass die Spalten schon ziemlich groß sind da in diesen Vernagelungen.
Ja, und ja, dabei bleibt es dann aber zunächst. Und dann genau, sind wir bei den Kettlemans, die bei Davis und Maine aufschlagen, beziehungsweise erst sehen wir guten Cliff, wie er wieder eine Jam-Session hat und auf seiner Gitarre rumklimpert.
Und dann kommt die Göre.
Genau, und dann kommt
Aaron, der Göre.
Aaron rein und meint, ja, sie hat da einen potenziellen Klienten und meint, dass die Herrschaften gerne mit ihm sprechen würden, statt mit der vorpubertierenden Göre. Das fand ich auch sehr schön. geben dann das quasi weiter, was sie von Jimmy gehört haben. Und auch das von wegen, ja, nee, Beweise gibt's noch nicht, aber das ergibt sich ja dann mit der Offenlegung und so. Und Cliff lehnt dann aber ab und meint, das ginge nicht wegen einer Partnerschaft in einem anderen Fall, also Sandpiper, ne? Und daraufhin gehen die beiden wieder, auch da wieder, also Betsy bockig. Und Craig so, ja, schade, tschüss.
Interessantes Detail an der Stelle ist, Craig schafft es wieder nicht, seinen Kaffee zu trinken.
Ja.
Das ist wohl so ein Running Gag, wie sie im Insider-Podcast erwähnt haben, dass halt auch in den ersten Folgen, wenn immer Craig versucht hat, einen Kaffee zu trinken oder noch Kaffee zu bekommen, er keinen bekommen hat. Und das haben sie quasi hier auch nochmal mit wieder überlebt. Okay. Wo er das diese Davison-Main-Taste trinken möchte und sie dann ihm quasi auffordert zu gehen.
Ja, und es ist immer Betsy, die ihm den Kaffee versiebt.
Ja.
Da stimmt was nicht in der Ehe. Ja.
Vielleicht hat sie andere Qualitäten.
Das möchte ich gar nicht wissen.
Ja. Du wolltest was sagen?
Wer
noch
ich?
Was zu der Szene, oder?
Nö. Eigentlich nicht. Gut. Weil Betsy dreht halt, so wie du schon gesagt hast, wieder total hohl in ihrer kleinen, kleinkindmäßigen, böckischen Störrigkeit. Aber das ist halt genau ihr Ding und deswegen finden wir sie alle so lustig.
Ja, und als sie dann raus sind, meint dann Aaron, hätte ich mir denken können und also haut Hamlin das bitte, ne, nach dem Motto so. Und geht raus wieder und entschuldigt sich noch für die, oder meint noch, ich wollte nicht die Zeit stehlen und ich glaube so, ja, nee, haben sie nicht. Und dann scheint es erstmal so. Und alles, was hier
gesagt wurde, ist vertraulich.
Genau. Alles, was gesagt wurde, ist vertraulich zu handeln, natürlich. Und dann scheint es erstmal so, als wenn das im Sande verlaufen ist.
Spielt er wieder Gitarre für sich.
Aber als Cliff wieder zur Gitarre greift, bleibt die Kamera wieder und Cliff schaut so ein bisschen nachdenklich aus dem Fenster.
Ja.
Also die Saat ist gesät, sag ich mal.
Ja, und dann gibt's einen schönen Matchcut.
Ja,
aber obwohl es kein perfekter ist.
War aber schon ziemlich, also.
Ja.
Von seinem Kopf auf Gus' Kopf, das ist schon bemerkenswert.
Kann man gelten lassen.
Ja. Ich habe schon schlechtere Matchcuts gesehen. Das ist schon bilderbuchreif, das Ding.
Mhm. Jedes dritte YouTube-Video.
Das sind Jump-Cuts, da musst du vorsichtig sein.
Nee, es gibt doch da auf YouTube jetzt diesen neuen Trend von wegen Shorts und da habe ich einige gesehen, die halt diese Matching-Cuts irgendwie austüfteln, warum auch immer, keine Ahnung.
Okay. Was hab ich
wahrscheinlich haben die zu viel Better Call Saul geguckt.
Mhm. Ich habe neulich irgendeinen Film gesehen, wo sie es komplett übertrieben haben mit diesen Matchcuts. Was war das denn? Baby Driver, glaube ich, war das. Wo sie von jeder Szene zu jeder Szene versuchen, irgendwelche fetten Matchcuts reinzumachen und man wird es halt so noch anstrengend, das zu gucken. Weil so, oh Kinder, nein, ihr müsst es nicht jedes Mal mit dem Handbuch machen. Nein, lasst es.
Baby Driver, das ist doch dieser Film, der komplett nach dem Beat der Musik irgendwie geschnitten ist, oder?
Ich konnte noch nicht zu Ende sehen.
Auch mal noch gucken.
Das hat dann immer irgendwie so die Qualität von den Werbefilmchen mit den ganzen Sternschnitten.
Genau.
Von Jimmy aus seiner Zeit, wo er nicht Anwalt sein durfte. Aber gut, zurück zum Thema.
My First Movie Project.
Ja.
Wir haben gesagt, wir haben noch nie so viele Sternencuts gesehen.
Ach, jetzt habe ich
noch nie gemacht.
Die Szene gerade nochmal nachguckt. Ja, okay. Ja, gut.
Wobei, da heißt es ja Sternenblenden, glaube ich.
Ja, Sternenblenden, ja. Sternenblenden, ja.
Gut.
Was sind wir denn? Achso, ja, bei Gus und Hector und so.
Genau.
Und Bolzer ist ja Bolzer. Auch da.
Bolzer und Gus besuchen Hector im Altersheim. Und nach ein paar wohligen Worten, so von wegen, wir sind ja doch alle Männer von Eladio und so, streckt Hector die Hand aus. Kraft seiner Wassersuppe. Und ich dachte erst, es kommt so eine zitternde Hand, die einfach nur stumm auf Gustavo zeigt. Nach dem Motto, ich weiß, dass du das warst.
Oder ich dachte erst, er greift zur Dingbell. Vielleicht, dass er Nein sagt.
Also ja, aber sowas hat ja wie sowieso die Hand da drauf liegen, ne? Ja.
Ja. Nein, keine Wiedergutmachung oder so. Wisst ihr, was
ich dachte? Ich hatte einen ganz anderen Verdacht. Ihr erinnert euch an die Szene, wo er bei der DEA aufkreuzt? Ich dachte, er lässt wieder was ab.
Ach so, okay. Ja, stimmt.
So von wegen, ich scheiß auf euch. Ich weiß genau, was los ist. Aber nee, er hält die Tarnung aufrecht, was natürlich clever ist.
Ja, und
ja, aber seine Augen verraten ihn.
Genau, genau.
Also ja, natürlich, weil Gus hat es genau angesehen, dass er genau geschnallt hat, was der Blick zu bedeuten hat.
Genau, der Gus wieder den Handschlag und ja, Gus weiß, kennt Hector gut genug und man kann richtig sehen, so bei einer Stelle macht das so Klick bei Gustavo. Und ja, Bolzer freut sich aber wie so ein Honigkuchenpferd.
Ist immer so ein bisschen der Unwissende in der ganzen Clique, oder?
Ja.
Die
Schachfigur in dem Ganzen irgendwie so ein bisschen, ne? Die Spielfigur.
Der Folge wird auf alle Fälle viel nonverbal irgendwie durch Bilder und Zeigen einfach nur vermittelt. Zum Beispiel hier eben, dass der Tio das verrät. Weil sonst wäre er zerstörter und das haben sie auch im Insider-Podcast eben auch angesprochen. Da ist noch ein Funken in seine Augen, der sonst nicht da wäre.
Ja, und anschließend telefoniert Gus mit, ich glaube, Mike ist es, ne?
Ich dachte Tyrus.
Also im Deutschen, die Stimme klang es wie Mike in dem Fall. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sagt der Lalo Salamanca, lebt.
Das war Mike.
Okay. Mike, ne?
Ja.
Ja. Dann kommen wir zur Verwüstung, würde ich mal sagen.
Genau.
Nachos Bude wird total verwüstet von den Dödeln von Bolzer, die den Tresor komplett kaputt machen, warum auch immer.
Mit nochmal so riesigen Flex aufschneiden, das Ding. Ne?
Und wie unprofessionell sind die eigentlich?
Genau, da ist halt der Unterschied zu Gus und seinen Leuten und Bolzer und seinen Leuten.
Dann muss er erstmal den
Umschlag. An der Stelle dachte ich mir aber, die sind genauso ungeschickt, wie sie diese Volltrottel, die Gus angeblich geschickt haben soll. Am Ende hängt Bolzer doch mit irgendwie drin.
Dann muss er erstmal noch den Umschlag ausklopfen. Ich kann auch noch froh sein, dass er nicht gleich in Flammen aufgegangen ist und verbrannt ist.
Ja. Und ja, in dem Umschlag befindet sich ein Briefchen von der Bank mit Überweisungsnachweisen von schicken Summen.
Ein Kontoauszug nennt man das.
Kontoauszug.
Ja, von den Kaimaninseln.
Und eine mit einer handschriftlich notierte Telefonnummer, die Bolzer kurzerhand wählt, mit seinem Telefon, was nicht in diese Zeit passt. Wisst ihr, woran man das sieht?
Berichten Sie.
Man sieht einen Micro-USB-Anschluss. Den gab es damals definitiv noch
wo
nicht.
Wo du alles so hinguckst. Du Ferkel.
Ja, man muss einfach nur da hingucken. Also, und so beim erstmal gucken schon so war so, was hat er da für ein Telefon? Und also man sieht da eindeutig einen Micro-USB-Anschluss und Ding. Kurz nachguckt in der Wikipedia, wurde 2007 vorgestellt. Passt irgendwas nicht.
Wir waren noch 3 Jahre weg davon.
Ja. Vielleicht haben sie keinen
Pass. Bolzer ist einfach seiner Zeit voraus.
Ja, genau. Prototyp. Hat das Telefon schon angefordert nach dem Motto, wie war das bei Ocean's 11? Wenn es im Juli kommt, dann heißt das, dass ich es im Januar bekomme. Oder so. Und ja, was für ein Telefon kann man da leider nicht erkennen. Das könnte von den Tasten her so ein Sony Ericsson
sein. Ist das wichtig?
Ja, ist wichtig.
Ja.
Ach so.
Schon irgendwie. Also ich bin der Zuschauer, der sich an der Stelle fragt, so,
was hat er denn für ein Telefon? Klinkt so früh, ist aber auch unüblich, ne? Klinkeneinschluss.
Nö.
Das hatte ja schon.
Das hatten einige nicht. Telefone damals. Ja. Nicht alle und auch, also manche hatten da entweder ihren eigenen Anschluss oder halt
Klinke. Eben, wollte gerade sagen, jetzt hatte so einen ganz, ganz komischen.
Ja. Also die allerersten auf jeden Fall, wo du irgendwie Musik abspielen konntest in irgendeiner Form, die hatte halt diesen kleinen Klinkenanschluss.
Ja.
Sofern ich mich richtig erinnere.
Ja, gemischt halt auch, ne? Je nach
Hersteller. Ich würde übrigens auf einen Nokia tippen.
Ich würde eher sagen, so von der.
Sony Ericsson.
Vom Style her ist eher Sony Ericsson, ja doch.
Die waren aber dicker, oder?
Auch unterschiedlich.
Die hatten doch mal so diese Anwandlung von wir möchten möglichst dünn werden.
Die hatten auch ja. Sehr schlanke Handys.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich hatte das Gefühl, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob das in der Szene war oder dann erst später, dass ich einen Motorola Razr bei irgendjemandem gesehen habe.
Ja, das könnte durchaus sein. Das
zeitlich kommt das auch hin. Das 2003 sind die rausgekommen.
Hatte Mike so ein Ding nicht?
Ich glaube, Mike hat so ein Ding, ne? Ja.
Ja. Hm. Weil der sitzt auch in der einen Szene da, wo das Telefon so dusselig zusammenklappt. War das nicht sogar, als Nacho ihn angerufen hat in der letzten Folge? Vor dem Kühlschrank?
Könnte sein.
Das kommt jetzt erst noch. Am Ende.
Ja, das, das ist noch nur. Ja, das auch, aber er hat ihn vorher auch schon angerufen.
Ja, wo er den Saft für Kaylee geholt hat.
Genau, die Limonade eingießt. Ja. Genau. Ja, könnte auch ein random Club-Handy gewesen sein. Aber
ja, whatever. Oh, I don't care.
Dafür gibt es die Hörerschaft.
Genau. Also
er ruft viel wichtiger ist doch, wo er anruft.
Genau. Hotel, nee, Motel.
Ocotillo.
Genau. Und ja. An der Stelle hatte ich dann erstmal Fragezeichen. War so, hä? Okay, also
klärt sich automatisch später auf, Muha.
Klar, die wollten irgendwie, Mike oder Gustavo war auf jeden Fall klar, dass Bolzer mit seinen Leuten auf jeden Fall auch die Wohnung von Nacho aufsuchen wird und dann, wenn sie da diesen Safe vorfinden, den auch versuchen aufzumachen, aber warum sie denn da einen Zettel hinterlegen mit der Telefonnummer von dem Motel, wo Nacho sich versteckt, da war ich dann erstmal so, das verstehe ich jetzt nicht.
Es ist eine Falle.
It's a trap, ja. Aber.
Ja, Gus hat halt Nacho fallen lassen.
Ja, genau. Damit kommen wir dann nämlich wieder zu Nacho, der dann auch noch das verbarrikadierte Gebäude beobachtet. Und als dann wieder Essen kommt, öffnet er vorsichtig die Tür und guckt weiter aus dem Fenster und dann sieht er da, dass sich da jemand bewegt. Also man sieht eine Lichtveränderung. Und ja, dann sieht man das, was klar war. Da ist irgendwer, der ihn beobachtet. Ist nur die Frage, wer und für wen arbeitet er da? Beim ersten Mal gucken dachte ich, weil der Gringo da irgendwie vor sich hin summen ist, es wäre Lalo, der da sitzt. Wir den ja auch zuletzt immer vor sich hin sumselnd gesehen haben, wenn er irgendwo am Beobachten war.
Ja, aber der ist in die entgegengesetzte Richtung gefahren in der letzten Folge.
Genau. Und wäre auch ein bisschen schnell, wenn er ihn jetzt schon irgendwie gefunden hätte. Ja,
eben.
Und ja.
Außerdem muss er ja den Beweis suchen gehen.
Nacho.
Was auch immer das ist.
Genau, Nacho will dann erst telefonieren. Zuge dann aber und entfernt dann kurzerhand die Klimaanlage aus seinem Raum.
Nett formuliert. So diplomatisch.
Und macht dann einen gewagten Sprung aus der ersten Etage aus dem Zimmer nach unten.
Dafür haben sie
übrigens auch jetzt hast du die ganze Szene übersprungen, wo er zu dem Typen reingeht, oder?
Nee, das kommt jetzt.
Nee, das haben wir noch nicht. Erst muss er
erst rausfliehen, um dahinter laufen zu können.
Okay.
Das kommt ja jetzt erst. Daniel, was hast du gerade gesagt mit dem?
Der Sprung durch diese Klimaanlagenöffnung wurde von einem Stuntman gemacht.
Ah.
Und der Stuntman musste das zweimal machen, weil ich glaube, Peter Gold meinte so beim ersten Mal, das sah zu professionell aus.
Ja, ist okay.
Ja. Das ist ja auch. Und dann hat der Stuntman noch gefragt, mit welchem Bein soll er denn jetzt humpeln?
Genau. Ja.
Tu mal, hat sich dir wehgetan.
Ja, er muss ja aussehen, als wenn es eben kein Professioneller war. Und du willst dann halt auch natürlich nicht, dass sich wegen sowas dann eine der Hauptfiguren, eine der Hauptdarsteller dann doch irgendwie mal ausfällt. Und,
Obwohl er es eigentlich selber machen wollte, Nacho.
Glaube ich ihm, dass er es machen wollte.
Ja, komm, der ist ja so ein Sportivo.
Ja,
ist auch noch jung.
Und seine Sangeskarriere hat er ja auch noch.
Stimmt.
Und dann kommt nämlich das, was du gerade angesprochen hast. Wir sehen den Typen immer noch. Oder dann sehen wir den, der Nacho beobachtet hat. Und merkt, dass er nicht alleine ist gerade.
In dem Moment, als ich zur Waffe greifen will, kommt aber ein Nein. Finger weg. Waffe auf den Boden und fragt ihn dann aus, für wen arbeitest du? Und der Typ sagt so, keine Ahnung, Polizei, Kartell. Ich weiß nicht, ist mir egal. Irgendwer hat mir am Telefon gesagt, ich soll hier beobachten und berichten. Ich kenne nicht mal deinen Namen, keine Ahnung. Und dann kommt das, womit man auch was hätte rechnen können.
Aber habt ihr ihm das geglaubt am Anfang, dass es wirklich nicht weiß?
Ja. Das klar. Da bin ich auch voll dabei, dass das üblich ist, dass du, ja, dass es da so Leute gibt, so halt wie als wenn du den Tierarzt anrufst, so ja, hier, ich brauche mal jemanden, der irgendwie dies und jenes tut, oder ich brauche mal einen, der da irgendwas beobachtet, und über drei Umwege sozusagen gibt es da irgendwen, der für irgendwen irgendwas arbeitet und der das macht.
Das ist ja übliche Kartellsvorgehensweise, keiner weiß was von wem.
Genau.
Hauptsache, der eine macht's und berichtet.
Bis dahin, ich habe mir halt auch zuerst gar nichts gedacht bei der Szene, weil ich habe gedacht, okay, wenn das einer von Gas ist, hat er halt den da hingesetzt, um sicher zu gehen, dass das natürlich irgendwie ein Trilli kriegt und doch noch abhaut.
Genau.
Sondern, dass er einfach da bleibt, bis der geplante Konvoi irgendwie kommt oder so.
Genau, also er ruft ja dann Tyrus an und sagt so, ich weiß nicht, irgendwas ist komisch, und Tyrus fragt dann auch so, ist jemand bei dir? Und so, nee, aber ich weiß nicht, irgendwas ist komisch, ich versuch's jetzt selber über die Grenze und so, und legt dann auf im Gespräch und drückt dann Tyrus nochmal weg. Nee.
Ja, Tyrus sagt eher hier, also wenn du selber versuchst, dann können wir dir nicht mehr weiterhelfen. Ja, dann bist du auf dich gestellt.
Ja. Und geht dann, dann kurz danach klingelt dann das Telefon von unserem Gringo. Und ja, damit ist klar, da sitzt einer, der von Gas oder Gasleuten beauftragt wurde. Und der meint ja noch so, hier schießen ist echt uncool, und ja, selbst hier in dem Rattenloch, da hört das jemand, und da schreckst du nur alle mit auf. Und ja, stattdessen aber, ja, Nacho-Style wird er dann nur niedergeschlagen von ihm mit der Waffe. Und dann versucht er, einen Pickup-Truck klar zu machen. Und währenddessen rücken dann aber Leute an.
Die Kavallerie kommt.
Mhm. Hey, genau, das habe ich auch notiert.
Und nein, es ist nicht Ming-Na Wen, die da angerollt kommt. sondern die Leute von den Salamancas, inklusive der Zwillinge, die
Cousins, wie Christopher sagen würde.
Die da auftauchen mit ihrem Porsche.
Wobei, ich nenne es immer nur die Brüder.
Und ja, fangen an, das Motel zu durchsuchen.
Und haben Rücksicht auf Verluste.
Ja, und haben also irgendwie rausgekriegt, wo Nacho sich aufhält. Ich vermute mal, dass das eine bekannte Rückzugsadresse ist, und Lalo nach seiner Idee, dass Nacho ihn verraten haben könnte, die Leute da hingeschickt hat.
Ja, das war doch die ganze Sache mit dem Safe. Daher haben die das doch.
Ach so,
der Bolster ruft da an, kriegt den Namen raus. Das Einzige, was mich da ein bisschen gewundert hätte, ist, okay, gibt es da nur ein Motel in der ganzen Gegend, das so heißt?
Ja, da kann man ja
das
irgendwie...
Das muss man halt so ein bisschen kaufen, aber ansonsten...
Ja, das kann man ja abgleichen mit der Telefonnummer irgendwie, die man da nochmal anruft oder so.
Und ich glaube, selbst die Mexikaner sind so erfindungsreich, in einem Ort nicht alle Locations okkartiert zu nennen. Aber ich finde die Schießerei halt schon echt derbe.
Ja, Nacho war zwar so schlau und hat sich noch die Waffe von dem Gringo mitgenommen, und er schießt da einen der Typen, aber ist da doch etwas überstürzt bei und ballert da die fast beide Magazine leer. Und während dann der nächste Angreifer kommt und Nacho versucht, den zu erwischen, wird der selber erschossen von den Zwillingen. die dann den übrigen mitteilen, dass sie ihn lebend haben wollen. Überraschung, also wie ich es gesagt habe, dass Gus ihn wahrscheinlich eher ja abservieren will und Lalo ihn lebend haben will.
Ja. Aber warum sollen die ihn lebend haben wollen?
Zum Ausfahren.
Um ihn auszuquetschen.
Ja, auszuquetschen. Beziehungsweise eventuell auch als ja Druckmittel Gus gegenüber. Dann versucht Nacho das, was Hank gelungen ist. Nämlich die beiden
platt machen.
Die beiden beim Auto platt machen. Sie leider verfehlt. Ist auch rückwärts gefahren, aber es hat nicht geholfen.
Daneben, daneben.
Das wäre jetzt beim Gucken für die Vorbereitung nochmal so aufgefallen. Auch schöne Parallele. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine sein sollte. Und dann tritt er die Flucht nach vorne an. Es gibt Schusswechsel und natürlich wollen die ihn zwar außer Gefecht setzen, aber ja, halt wirklich nicht tödlich verletzen. Und genau, beim Rückwärtsfahren rammt er noch den Porsche von den beiden. Und es gelingt ihm zunächst die Flucht.
Cool. Und hat mich ein bisschen gewundert, warum die Cousins die ganze Zeit dann auf die Scheibe geschossen haben.
So, statt
wenn sie ihn doch stoppen wollen, hätten sie doch auf die Reifen schießen müssen, oder?
Ja, im schlimmsten Fall baut er dann irgendwie einen Unfall, wo er dann doch irgendwie sich heftig verletzt oder so.
Aber nicht bei solchen Geschwindigkeiten.
Ja, stimmt. Oder im Zweifelsfall beim das Freißen des Lenkrads die beiden dann erwischt. Also.
Ja.
Gut. Noch irgendwas zu dem Ganzen? Ja, also,
ja. Nö.
Nö.
Gut. Hat wohl sehr lange gedauert, die Szene zu drehen. Sie haben da wohl sehr viele Tage gebraucht, das zu produzieren.
Ja. Wirkt ja so ein fast wie so ein, ja.
Und hat so ein bisschen so. Western-Style.
Ja.
Mhm.
Dann haben wir noch mal ein kurzes Zwischenspiel als nächstes bei Jimmy und Kim.
Ja.
Da sehen wir auf dem Nachttisch übrigens das Buch, von dem ich gestern erzählt habe.
Ah. Okay. Das, The Time Machine von H.G. Wells.
Genau.
Ja,
Mr. Adlerauge.
Jimmy fragt Kim, was er morgen anziehen soll, wenn er vor Richterin Papadunien ja, auftritt. Klingelt Tenny und die Kettlemans rufen an. Zumindest ja, ergibt sich das aus dem Gespräch her und dem Spruch von Kim so, oh, das hat aber lange gedauert, bis die sich gemeldet haben. Und ja, Kim fragt dann, spielst du Zuckerbrot und Peitsche oder nimmst du das Zuckerbrot, weil Jimmy gerade wieder in der Tasche mit dem Geld kramt. Und sie, ja, die Peitsche ist sehr groß, aber ich kenne meine Klientel, die wollen lieber Zuckerbrot. Und ja.
Und Kim sagt dann, dass er mitkommen möchte.
Genau, Kim, ja. Kim sagt, oh, ich komm morgen mit, ich hab nichts vor. Und Jimmy so, na gut, wenn du meinst.
Und an ihrem Ausdruck im Gesicht kannst du schon erkennen, dass die irgendeinen fiesen Plan im Petto hat.
Mhm.
Zumindest ist das meine Vermutung. Die guckt ja, so verschmitzt irgendwie so.
Ja.
Ja, sie diskutieren ja schon, also Mike, also nee, na, wie komme ich jetzt auf Mike? Jimmy sagt Jimmy. Ja schon, also wir haben jetzt hier diese Peitsche, die ist ja ganz schön groß, aber ich glaube, die nehmen lieber das Zuckerbrot. Ich schätze sie eher so ein, dass sie das Zuckerbrot nimmt. Hat das ein bisschen falsch eingeschätzt. Würde ich sagen.
Aber ich glaube, Kim hat schon die Ahnung, dass das passiert, was passieren könnte.
Ja.
Aber gut. Kommen wir zur nächsten Szene mit Gus, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und Mike und Tyrus.
Genau, die
das Barger-Problem diskutieren.
Genau, die erstatten einen Bericht, was die Sache mit Lalo angeht und dass sich irgendwie Nacho nicht mehr am Telefon meldet.
Und vorher sehen wir noch jemanden von Gustavos Leuten, der durch ein Scharfschützengewehr guckt. Und kurze Nachfrage und ja, nee, nix, alles ruhig. Und noch von wegen, teilweise meint irgendwie, ja, wenn Lalo vorhat, hier aufzutauchen, dann das wird nicht funktionieren. Wir haben überall Leute, die ihn sofort erkennen würden und so und das melden würden. Und ja, das fordert dann...
Er hat Mike da schon seine Idee verkünden wollen?
Ja.
Bevor der Gast nach dem Vater verlangt?
Worauf ist jetzt hinaus? Welche Idee?
Weil ich habe hier nur notiert, die diskutieren das Vaga-Problem und Mike erzählt halt, dass er irgendwie eine Idee hat. Und dann sagt doch Gus, bringt mir seinen Vater.
Ich weiß gerade nicht, was du meinst.
Okay, ich auch nicht.
Gut.
Also, deswegen hatte ich die Hoffnung, ihr wisst, was da vorher war. Okay, gut.
Mir fällt aber gerade auch erst auf, wenn ich so die Folge rekapituliere, dass wir ja gar nicht sehen irgendwie in der Folge, was Lado macht. Also Lado taucht ja gar nicht auf.
Ja.
Nee.
Deswegen kriegen wir wahrscheinlich in Folge 3 voll die Klatsche von Lado.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das so machen, dass wir gar nicht sehen, was Lado jetzt parallel zu der Folge gemacht hat, sondern nur, dass wir dann nur das sehen, was dann daraus folgt irgendwie.
Das könnte ich mir auch
den nächsten Schritt dann.
Ja, das fordert dann, dass Nachos Papa zu ihm gebracht wird und Mike verweigert diesen Befehl.
Jo.
Und Tyrus, wie so ein nervöser Hund, holt seine Waffe raus und nach dem Motto so, was hast du gerade gesagt? Hast du gerade Nein gesagt? Und Mike versucht dann Gast so ein bisschen zu beschwichtigen mit dem Satz aus dem Trailer. Das wird nicht so laufen, wie sie sich das vorstellen.
Und dann klingelt's Telefon.
Und dann klingelt's Telefon und Mike meint so, was, das ist er. Und Tyrus so, Bullshit, ich versuche die ganze Zeit schon zu erreichen. Und ja, Mike darf dann ans Telefon gehen und ja, wir hören das Gespräch nicht, sondern es gibt nur so ein kurzes ist nicht meine Entscheidung und dann sagt er, er will mit ihnen reden, also mit Gustavo und dann ist Cut.
Ja.
Dann kommen wir zu einer...
Und Jimmy ist zurück und bewundert wieder die Liberty-Statue.
Genau, zur letzten Szene, zur relativ langen Szene.
Die jetzt so ein bisschen
rumwackelt. Aber eine sehr schöne Szene.
Und das haben sie ja auch im Insider-Podcast erzählt, dass es sehr schwer war, das mit dem Ding da zu drehen, weil es da wohl sehr windig war und die mussten das ewig festbinden, dass das nicht kaputt geht und so. Mhm. Und ja, ein bisschen sieht man schon, dass das so rumschwankt. Ich fände es aber von der Symbolik und der Meta-Nachricht, die man da rauslesen könnte, fände ich es ganz gut, dass das nicht starr ist, sondern so ein bisschen komisch rumwackelt.
Es steht da auch erstaunlich gefährlich direkt neben dem Strommasten, ne?
Stimmt, ja.
Also ich mir das gerade so angucke, es ist schon, also...
Die beiden sind wieder da und
Betsy ist total angepisst, genau, mal wieder.
Genau, die haben nämlich die Sache durchschaut und
bisschen spät, aber immerhin.
Genau, gibt vor, ja, das, was auch immer sie vorhaben, das wird nicht funktionieren und geht ein bisschen hin und her und Jimmy bietet den beiden dann Geld an und
Sekunde davor noch, dass Kim dabei ist. Findet genau, Betsy ja nicht
genau,
so cool.
Genau.
Und Greg so, ihr habt geheiratet, Muscle Torf.
Ja, genau.
Ja, Greg ist voll lustiger Typ.
Ja.
Ja. Craig. Bisschen doof, aber irgendwie auch ganz nett.
Ja, Craig ist in dem Fall das Zuckerbrot.
Ja.
Wenn Betsy die Peitsche ist. Was auch wieder lustig ist, so wegen Phallus-Symbolen und so. Und den getauscht.
Du unanständiges Wesen.
Ja,
so bist du die Brandenburger Jugend.
Nur in seinem Kopf. Auf jeden Fall meinte Jimmy so verwundert, so, na du, aber den Geld ist doch das, ist doch auf dem Familienwappen der Kettlemans. Und ja, es funktioniert ja nicht und gibt es da so ein bisschen hin und her und Betsy droht irgendwie, ja, passen Sie mal auf, dass wir nicht, dass dieser Mr. Hamlin da davon nicht erfährt und Jimmy ist nur so, ja, sind hier aber ganz schön interessante Aussagen und so. Und irgendwann sagt dann Kim so, ja, so jetzt ist genug.
Ja, warte. Sehr gut, aber ich finde den Satz, den Betsy rauslässt, von wegen der Rufschädigung, total, ja, lustig und Widerspruch in sich, wenn man mal die Geschichte Kettleman verfolgt hat.
Ne? Also ja. Und währenddessen ist so Kim dabei, sich so ein bisschen umzuschauen und ich dachte, sie guckt oder sucht irgendwas, aber ja, macht wahrscheinlich versucht die beiden nur so ein bisschen nervös zu machen mit ihrem Rumgeschleiche da und Rumgestocher.
Nee, die sucht gezielt was und findet.
Ja, Informationen. Sie weiß ja schon grob da, was die beiden da machen. Also, oder, ja.
Und dann sagt sie, es ist Zeit für die Peitsche.
Mhm, ja. Genau.
So ein schöner Spruch.
Und greift zum Telefon. Und dann ja auch Craig wieder. Er sagt, drücken Sie den 9 zum Rauswählen. Betsy sagt, was war das? Warum sagst du es ja? Ja, aber sie muss auch das Telefon benutzen.
Ja, aber was? Er ist immer so hilfsbereit.
Ja.
Das ist, da sie wollten das ursprünglich rausschneiden.
Ich habe ja so die Theorie, dass er auch wegen guter Führung früher rausgekommen ist als 18 Monate.
Aber ich habe eine Frage an euch. Glaubt ihr, sie ruft wirklich da an, wo sie anruft? Oder ist das ein Sorlismus und
so,
eigentlich sitzen am anderen Ende wieder irgendwelche, die Sorl da angestellt hat, genau das zu sagen.
Fingierter Anruf.
Ja. Glaubst du meinst, das seine Sekretärin?
Das
entweder das Filmteam um Kit Kubrick wieder.
Die Stimmen
die klangen, namenlose Crew.
Ja, die Stimmen klangen nicht danach.
Nee.
Aber kann ja auch irgendwie vom Haus, vom Tierarzt irgendwie noch jemanden neuen irgendwie.
Na, ich glaube, so weit ist sie noch nicht.
Dafür braucht Kim ja die Connection.
Also ich habe halt auch überlegt, so ja, könnte das sein und ist das nicht gefährlich, irgendwie so ein aufgelegter Anruf, so von wegen so, ich hab da, ich beobachte hier welche, oder vielleicht wegen Steuerbetrug und so.
Die haben ja dann die Telefonnummer und so.
Genau, und sie hat
nicht auch, in Amerika, nicht bei den alten Anschlüssen.
Sie hat ja nicht gesagt, wo sie genau da ist, ne? Aber ich glaube, sie hat da schon in der Steuerbehörde angerufen. Also sie ist noch nicht so weit, dass sie da irgendwie so Nummern wie Saul abziehen könnte.
Das war für sie ein bisschen gefährlich, wenn sie irgendjemand anruft, der sie kennt und ihr sagt so, ey, du, ich kenne da jemanden, ich hab da was.
Mhm. Und ja, kurz bevor sie dann dahin durchgestellt wurde, wo sie hin will, unterbricht Betsy dann das Gespräch. Und
wird ganz klein mit Hut, die arme kleine Betsy. Und gefügig wird sie, gefügig.
Und man sieht auch wieder, wie sie wie so Rumpelstilzchen so nicht aus ihrer Haut kann. Und das gerade nicht, ihr überhaupt nicht passt, aber sie auch gar keinen Ausweg gerade sieht. Und
Ja. Voll in die Falle gelatscht, mit offenem Face.
Kim kann schon ganz eiskalt sein, wenn sie will.
Ja, richtig, also richtig schön.
Sie kann ganz schön Mike-Modus anmachen eigentlich. Ja. Also der dann so Ansagen machen wie That's what's going to happen und bum, bum, bum.
Ja, fand ich auch sehr schön. Und Jimmy guckt auch so ein bisschen überrascht, ne? Also
Ja, die Qualitäten einer Star-Anwältin, weißt du? Vielleicht ist das ja noch der Ausweg aus dem Universum Better Call Saul Breaking Bad raus. Man weiß es ja nicht. Vielleicht stirbt es ja nicht, sondern setzt sich einfach ab.
Ja, oder ist tatsächlich irgendwie dann nur im Hintergrund tätig oder so. Also gut.
Und dann sieht man, wie Saul und Kim wegfahren und man. Ich habe eigentlich schon gedacht, okay, wenn der Motor an ist und dann wird gleich weggeblendet, aber dann geht die Szene irgendwie noch weiter und
Und haben dann, wir die Auflage noch, haben wir die schon genannt? Kim sie ja zwingt, die Betsy, die Kettlemans, die ganze abgezockte Steuerkohle wieder zurückzugeben.
Ah, hm, ja.
Genau. Und den Leuten
das ist halt, ein wichtiger Fakt.
Genau, dass den Leuten irgendwie als, ja, was auch immer zu verkaufen und,
Fehlverrechnung oder so ein Scheiß.
Genau. Oder den Betrug einfach zuzugeben.
Und sich zu entschuldigen.
Mhm. Ja. Aber genau, als die beiden wegfahren, sehen wir dann noch ein Auto.
Jimmy hat einen ganz schön sportlichen Fahrstil, ne?
Ja, da, genau, das fand ich auch, dass er irgendwie da sehr
wütend oder sowas fast schon.
So ein bisschen harsch losbraust irgendwie, ne? Ja. Also nachdem er noch das Wolf, Wölfe und Schafe vor sich hin murmelt. Was,
ja.
Was ihm, was ein Callback ist zu der Szene mit dem Typen aus der Flashback-Szene in dem Laden seines Vaters, der da sagt, oh, ich könnte mir Geld leihen und dann geht sein Vater nach hinten und
du meinst ja mit der kaputten Zündkerze und seinem Kind, das er unbedingt ins Krankenhaus bringen will.
Genau, so. genau. Und dann kauft er von
Abzocker.
Genau, dann kauft er von Klein Jimmy noch zwei Stangenzigaretten und hat plötzlich doch Geld.
Ganz schön günstig.
Und Jimmy
ist halt jetzt gerade voll im Saul-Modus.
Ja.
Wo man auch mal noch mal diskutieren könnte, vielleicht mal in einer anderen Folge, ob Saul-Modus eigentlich dasselbe ist wie Slippin' Jimmy oder ob das noch mal einen Unterschied gibt.
Das ist, glaube ich, noch mal ein Unterschied.
Ja.
Mhm. Weil Slippin' Jimmy ist für mich halt eher der kleine Abzocker, der halt jede Gelegenheit nutzt und der Saul ist, genau, und Saul ist halt so der Intrigante, ich red mich aus allem raus, aber zieh alle noch irgendwie mit in den Dreck.
Aber der auch gut durchdacht, häufig.
Ja, natürlich. Also agiert. Der hat halt Plan und der hat halt Connections, vor allen Dingen Connections.
Genau. Aber nochmal kurz zu dem Autochen, was wir da sehen. Also ich habe auch erst gedacht, dass das das von Mike ist und dann aber auch so, nächster Gedanke warum sollte das das Auto von Mike sein? Der hat ja gerade andere Sorgen. Jimmy aufspüren muss er auch nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens auch der neue Leihwagen von Jimmy einen ausgetauschten Tankdeckel hat. Mit so einem Peilsender. Oder so einem GPS-Sender.
Außer sie bringen jetzt irgendwie die Timelines wieder zusammen. Weil es war ja jetzt schon auffällig, dass die beiden Storystränge jetzt in der ersten beiden Folgen ja wieder getrennt waren. Also du hast Gas und die Salamancas und das Kartell für sich und du hast die Jimmy Kim Howard Story für sich.
Ja.
Das war ja am Ende der letzten Staffel schon mehr verwoben.
Ja, ich
hab auch. Aber wer könnte das sonst sein?
In der Facebook-Fangruppe gelesen und da meinten mehrere Leute so, ja, vielleicht Privatdetektiv von Howard, der da angesetzt wurde, weil Howard ahnt was oder
du meinst wegen dem Depot, wegen diesem kleinen Tütchen
wegen dem Drogentütchen oder es gab zwischendurch ein ja quasi nicht onscreen Telefongespräch zwischen Clifford und Howard und Clifford erzählt du rat mal wer heute bei mir im Büro war und dich verklagen will Und dann hat Howard irgendwie 1 und 2 zusammengezählt und
jetzt ist ein Privatdetektiv. Oder es ist halt Mike, der irgendwie einen Plan hat, der danach, wenn man weiß, was der Plan ist, dann irgendwie Sinn ergibt.
Ja.
Und wofür er dann Jimmy braucht, um an Informationen zu kommen, wo der Nacho sein könnte.
Ja. Ich versuche das gerade nochmal zu finden. Die Diskussion. Ist euch übrigens der, ja, doch eher sehr Jimmy oder Saul Goodman-eske Anzug aufgefallen, den Kim da anhat? Also, so ein rotes Sakko an und dann so mit so gestreift, orange, schwarz, gülden, lila, ein T-Shirt und eine Krawatte und insgesamt vom Stil her eher untypisch zu der Kim, die wir bisher kennengelernt haben.
Die Bluse ist sehr, sehr bunt.
Also sonst hatte sie eher, also war auch immer anwaltsmäßig angezogen, aber eher so zurückhaltend, sag ich mal so.
Ja.
Und nicht so.
Du meinst, sie war früher sehr business-casual-mäßig.
Mhm, mhm.
dezent, zurückhaltend, professionell.
Und jetzt in einem, ja, Saul-Outfit so. Hm.
Ja, lass sie halt auch mal bunter sein. Mhm. Man hat ja auch an ihrem Enthusiasmus gemerkt, so von wegen, ja, sie will damit, sie will da jetzt irgendwie rumdödeln und Spaß haben und die Kettlemans ärgern, weil sie erinnert sich ja auch noch an die Kettlemans ganz gut, ne? Mhm. Und ich glaube, sie hat da noch ihr eigenes Hühnchen zu rupfen mit den beiden.
Ja, und ja, ansonsten, wie gesagt, die Aktion mit dem Safe, ich habe erst überlegt, aber es scheint eindeutig so, dass Gus auf jeden Fall es drauf einlegt, dass Nacho hops geht und dass dann ein Problem weniger ist, um das er sich kümmern muss. Und ja, beziehungsweise aber das ist nicht nett. Eher darauf aus ist, dass er vorher erledigt ist, ehe ihn Lalo erwischt oder die Salamancas generell erwischen und irgendwelche Informationen aus ihm rauskriegen können.
Ach ja.
Guck jetzt gerade hier nochmal rein, was denn hier die Leute schreiben. Wer da irgendwie. Also einer schreibt, I assumed it was Lalo.
Glaube ich nicht, weil der ist noch in Mexiko.
Ja, glaube ich auch nicht. Zu schnell.
Der kann sich nicht beamen.
Der würde auch andere Autos fahren.
Ja, genau.
Ja, wobei ich ihm noch zutraue, dass er auch eine Klapperkiste zur Tarnung fahren würde.
Ja, genau.
Er ist ja relativ cleverer.
Wenn, dann wäre es jetzt besser gewesen, oder für den Anschluss irgendwie passender gewesen, wenn es tatsächlich das Auto gewesen wäre, was er sich am Ende der letzten Folge da geschnappt hat.
Hm. Und der ist ja auch in die falsche Richtung gefahren, Lado.
Genau, ja, und eigentlich ist er ja
Richtung
auch
Mexiko gefahren.
Ins Landesinnere von Mexiko gefahren, ja.
Eben. Also Lalo kommt für mich nicht in Frage.
Ja, und ja, andere
Schreiben hier. Eher noch der, so ein Handlanger von Lalo, warum auch immer.
Oder,
vielleicht ist das auch jemand, den wir aus Breaking Bad kennen, der einen Cameo-Auftritt hat.
Private Investigator hired by Howard könnte auch sein, also, was ich halt vorhin gesagt habe. Einer schrub Boba Fett.
Warum auch immer. Wie hieß nochmal dieser, der eigentlich Stand-Up-Comedian ist und dann im Breaking Bad mit Frau White. Ja,
ich weiß, was du meinst.
Bill Burr?
Ja, genau.
Ja, vielleicht war der's.
Nee, ich glaube.
War schon so, so. Der gehört doch bestimmt schon zur Gastklicke vorher auch.
Den haben wir ja. Better Call Saul. Nee, den haben wir noch nicht gesehen, Better Call Saul.
Nee, Bill Burr ist doch in Better in Breaking Bad ist der doch hier von Saul angeheuert.
Ja, aber
um diese ganze Sache mit dieser Tankstelle zu machen.
Ja, nee, stimmt.
Nicht Tankstelle. Richtig.
Aber ich gehe davon aus, dass er vielleicht vorher schon im Gas-Universum Handlanger war.
Nein, ich glaube, der kommt eher über den Tierarzt.
Ach so. Ja, aber den kennen wir jetzt auch schon.
Genauso wie Dingens hier. Na, wie heißt er, unser Dicker hier?
Der Doktor Medizinmann in Mexiko.
Ich meine den. Och man, wie heißt denn der Dicke hier?
Huel,
genau.
Ja. Eine der besten Folgen, wo er mit dem Ding in Bus fährt und die ganzen Leute Karten schreiben für Geld.
Und der Typ, der in der vierten Staffel diese Hummelfigur aus dem Copyshop klauen soll.
Der kommt ja auch über den Tierarzt.
Ja. Der kommt ja auch über den Tierarzt.
Ja, und der war das garantiert nicht im Auto, weil dann wäre das Auto tiefer gelegt.
Ja.
Weil der war schon ein Riesenbrocken, oder? Der Getränke-Mann.
Ja. Ach so, ja, der wäre auch relativ groß. Ja.
Aber ich würde mich freuen, den nochmal wieder zu sehen.
Ja.
Der war nett.
Ja.
Easy Money, die sind ja voll verrückt nach dem Zeug.
Ja.
Also ich würde am ehesten auf Mike tippen, aber der hat etwas Besseres zu tun.
Genau, Mike.
Für die Story wäre natürlich so Private Investigator am besten.
Ja, und das Auto passt auch so zum Mike-Style irgendwie.
Ja, genau. Deswegen dachte ich halt auch, das ist irgendwie das Auto von Mike, aber.
Ja, aber Mike ist doch gerade ganz anderweitig.
Der hat Besseres zu tun, ja.
Eben.
Nachos Vater war es auch nicht.
Nee.
So viel ist
davon nichts.
Nee, der ist. Würde auch keinen Sinn machen, ne? Oder?
Nö, eben.
Der weiß ja nicht, dass er den Saul kennt.
Den Jimmy. Ich würde noch kurz sagen wollen, dass ich das Bild, was sie beim Insider-Podcast jetzt verwenden für die Staffel, auch wieder sehr schön finde. Das müsste ein Poster oder sowas sein für die Staffel. Also da sieht man eben dann Jean drauf in Schwarz-Weiß, der gerade dabei ist, ein Sakko auszuziehen, das aber noch rot ist eben.
Das ist das Promo-Poster für die Staffel eigentlich. Dieses Schwarz-Weiß mit dem roten Sakko.
Das hatte ich davor, glaube ich, noch nicht gesehen, kann ich mich nicht dran erinnern. Und ich finde es aber sehr schön, Bedeutung ist aufgeladen wieder.
Das haben sie jetzt schon öfter verwendet, irgendwie zum Anteasern, Anwerben der Staffel, ja. Ist, glaube ich, sogar auch auf IMDb das Cover für die Staffel. Wenn du jetzt gerade nachsuchst. Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob man da irgendwie was... Also das Auto vom Stil her würde ja, wie gesagt, zu Mike passen. Aber man erkennt überhaupt nicht ansatzweise auch nur, wer da drin sitzt.
Ja, du siehst nicht, sind es Haare, ist es Glatze, ist er groß, ist er klein. Das spiegelt halt alles so total ungünstig für uns.
Und Lalo, wie gesagt, kann es nicht sein, der ist ja in die andere Richtung eigentlich unterwegs. Und
Lalo ist in Mexiko.
Wäre auch zu schnell.
Aber Howard würde doch nie im Leben einen PI engagieren, der würde auch selber hingehen. Also so viel Intelligenz traue ich ihm einfach nicht zu.
Aber er hätte da was Wichtiges draus kommen, weil ansonsten würden sie es uns nicht zeigen.
Ja,
wenn es
so
eine Situation wäre, wie Mike versucht einfach mal alle seine Möglichkeiten abzuklopfen und einfach mal, okay, ich könnte mal Jimmy fragen, vielleicht hat der da bei dem mal angerufen.
Naja, und da
müssen wir werden uns ja wohl überraschen lassen müssen.
Ja, da müssen wir gleich dann warten für auf die nächste Folge.
Oder die übernächste.
Wann auch immer das aufgelöst wird. Aber wahrscheinlich eher früher als später, würde ich jetzt mal sagen. Und die nächste Folge heißt Heart and Rock Palace.
Rock and Hard Place.
Oder Rock and Hard Place,
genau. Ja, das ist auch so ein Spruch.
Das ist ein Idiom.
Ja.
Da gibt's ja so einen schönen visuellen Gag im Simpsons-Film.
Ja. Ja.
Wo Homer an dieser Kugel zwischen dem Stein und einer Bar, wo a Hard Place draufsteht, immer wieder hin und her geknallt wird.
Und ja, laut den Bildern, die da.
Ich frage mich ja dann, wie die in Deutsch heißen wird.
Ja, stimmt, da dürfte es wieder interessant sein. Also laut den Bildern, die bei IMDb für die Folge hinterlegt sind, sehen wir auf jeden Fall Lalo wieder. Jimmy in einem Treppenhaus und Nacho irgendwo den Farben nach noch in Mexiko.
Ich denke mal, Nacho ist der zwischen dem Stein und dem harten Platz sein wird.
Und wir sehen ein Bild von Howard und Jimmy vor einem Boxring stehend und Howard in sportlicher Kleidung.
Habe ich nicht, glaube ich, bei der Folge 3 auch gesehen, dass Francesca wieder dabei sein wird?
Im einen der Staffel-Trailer oder Teaser ist ja auch ganz kurz zu sehen. Das ist so ein Blink and You Miss It Ding.
Weil das war die Person, an die ich dachte, mit der Kim telefoniert hat. Ist das Amt für hast du nicht gesehen?
Ach so,
das
war
ein Mann, oder? Sprechen und so.
Ja, genau, da war.
Ich weiß es nicht mehr.
Doch, da war ein Mann auch, den sie erst anruft.
Ja, ich würde mal denken, dass sie auch nächste Folge oder übernächste Folge spätestens dann mal die Storyline anstoßen mit dem Büro? Nicht Büro, sondern ich nenne es jetzt einfach Büro. Also da haben sie ja schon in der ersten Folge quasi gesagt, dass sie dann einen Termin haben, sich da was anzugucken. Das müsste ja dann eben nichts mal passieren.
Ach ja, wäre das Wochenende doch nur schon vorbei.
Das wäre schlimm.
Ja, eben. Deswegen ja auch die dreckige Lache.
Du Hund, ist ja nur noch bis Dienstag.
Wir haben jetzt 2 Jahre auf die Staffel gewartet, da kommt es auf ein paar Tage auch nicht mehr an.
Genau.
Ja. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn die Karotte am Stock hängt und vor deiner Nase baumelt. Um den Kreis zu schließen für diese Folge.
Uiuiui.
Ja, philosophisch, ja?
Dramaturgie nennt man das. Den Spannungsbogen wieder zu Ende bringen.
Mhm. Ja.
Gut, dann würde ich sagen,
schlaf recht schön.
Das, gute Nacht. Das
war's, ihr Podcast-Länder da draußen.
Achso, ich mal nach Kommentaren fragen.
Wir.
Was?
Ja, Erik, Gedanken kurz merken. Erst gratulieren wir noch ganz kurz dem Ralf Stockmann, der Erfinder und Mittüftler von Ultraschall. Ohne den wären wir nicht hier. Also wir würden immer noch wie die Höhlenmenschen podcasten.
Oder Stein.
Mit irgendwelchen Sachen, die nicht dafür gemacht sind.
Dosentelefon.
Ja, Ralf Stockmann wird, ich glaube, 50 sogar. Null.
Alles Gute.
Und
zum Geburtstag.
wie geht dieses andere Lied?
Ach, wie schön, dass du geboren bist.
Ja, genau.
Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Ja, genau.
Voll der Stromberg-mäßige.
Wir hätten dich sonst sehr vermisst, wo ich schon immer überlegt habe, so, hä? Das gibt überhaupt keinen Sinn, aber gut.
Ja, Stromberg halt.
Ach ja. Jetzt war ich raus. Achso, ja. Also, alles gut und vielen Dank. Und Erik, was wolltest du sagen mit Kommentaren?
Vielleicht mal nach Feedback fragen.
Achso, ja, genau. Gerne Feedback, wie euch denn die Folgen bisher gefallen haben, was eure Ideen sind, wie es weitergehen könnte.
Wer sitzt in dem Auto? Schreibt, wer in dem Auto sitzt.
Genau.
Können Wetten abschließen.
Ja, genau.
Kannst ja eine Umfrage wieder machen.
Stimmt, wer sitzt in dem Auto? Mache ich gleich mal, schreibe ich gleich mal einen Tweet. Wer da in dem Autochen sitzt?
Ein Mensch.
Ist der Ganzlinger aus Dings hier. Wie heißt die Serie?
Serie?
Wald, irgendwas.
Der dunkle Turm von Stephen King, der ist auch ein Ganzlinger.
Ja, da kenne ich auch nur einen Ganzlinger her.
Der gespielt wurde von Ed Harris.
Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist.
Die HBO-Serie.
Da bin ich eh raus.
Die erste Staffel, wo die erste Staffel so krass war. Mit der
Wie heißt sie denn?
Mit den Robotern, die menschlich.
Ach, hier, die Westworld.
Westworld, genau. Westworld, ja. Der Ganzlinger aus Westworld ist es. Der da im Autochen sitzt. Na gut, dann verabschieden wir uns. Tschüss und bis demnächst.
Tschüsseldorf.
Ruhe Abend.
Ich verabscheue
mich. Bis später, Peter.
Ich verabscheue mich.
That's the end.